Psalm 139. Wir haben die ersten zwei Strophen dieses Psalms letzte Woche gelesen. Es ist ein Psalm, ein Gedicht, ein Lied, das auch oft vertont worden ist im Laufe der Geschichte. Und diese Strophen, wie David dieses Lied aufgebaut hat, sind vier Strophen. Und es führt uns einfach in die Tiefe der Gotteserkenntnis und auch in die Tiefe der Gottesbeziehung eines Menschen. Es führt uns in die Tiefe der Gotteserkenntnis Davids, eines Mannes, der, wie die Bibel bezeugt, ein Mann nach Gottes Herzen war. Nicht, weil er perfekt oder sündlos gewesen wäre, aber in der Art und Weise, wie er mit Gott gelebt hat und Gott immer wieder gesucht hat, zu Gott umgekehrt ist, wie er sein ganzes Leben immer wieder in den Schutz Gottes gestellt hat. Und das sehen wir in dem Psalm ganz besonders häufig. Einerseits, dass David Gott dafür preist und ihm dankt, dass Gott ein Zufluchtsort für ihn ist, dass er sich bei ihm bergen kann, dass er bei ihm geborgen ist. Das hat er so vielfältig erlebt. Den Schutz, die Bewahrung Gottes, den Segen. Und er hat es auch immer wieder gesucht. In vielen Psalmen sehen wir David in Not, dass er schreit und sich birgt bei Gott. Und uns scheint das eine so schwache Gottesbeziehung zu sein. Wir denken, das ist die starke Gottesbeziehung, wo ich etwas für Gott tue, wo ich mein Leben für Gott lebe, wo es in meiner Beziehung zu Gott nicht mehr um meine eigenen Nöte geht. Aber ich finde das interessant, dass selbst Jesus uns lehrt, ja, wenn du betest, dann bete zu deinem Vater. Und wenn du betest, dann bring deine Sorgen ihm, dann lade deine Sorge bei ihm ab. Wenn du betest, dann schrei zu ihm auch in deiner Not. Das ist der rechte Ausdruck, der richtige Ausdruck deiner Gottesbeziehung. Denn du bist klein und schwach und hilflos. Du brauchst den Schutz, die Geborgenheit deines Schöpfers, deines Gottes. Du brauchst einen Retter. Und das ist es doch. Daraufhin hat Gott uns angelegt, wir brauchen einen Retter. Und gerade in unserem Zustand, in unserem sündhaften Zustand, sind wir geschwächt auf vielerlei Weise, erleben die Sünde, die Auswirkung der Sünde an unserem eigenen Leib, durch Krankheit, Schwäche, ja bis zum Tod hin. Der Tod droht über unserem Leben. Die Zeit geht weiter und du alterst mehr und mehr. Deine Knochen werden brüchig. Deine Muskeln werden schlapp. Dein Hirn lässt nach. Nette Botschaften, die ich euch hier so verkünde, ne? Ja, keiner von euch fühlt sich angesprochen, ganz besonders die Jugend nicht, ne? Ganz besonders die Jugend nicht, aber wartet nur. Wartet nur. Ihr werdet sehen, wir werden es alle sehen. Unser Körper trägt dieses Leiden mit sich herum, diese Schwäche, die uns durch den Sündenfall gekommen ist und die auf jeden Menschen gekommen ist. Und diese Schwäche und dieses Leiden, das ist doch eins der wesentlichen Gründe, warum wir uns immer wieder zur Sünde verführen lassen, unser Fleisch. Die Begierden des Fleisches. Und das ist teilweise, wenn du ins Neue Testament reinguckst, dieses Wort Fleisch ist ja so schwierig, so ein theologischer Begriff. Was bedeutet Fleisch? Fleisch ist doch erstmal hier das hier, ne? Oder was weiß ich, von Tieren, was ich mir dann irgendwie auf den Grill packe und dann na, schön auf den Teller, das Steak, ne? Das ist Fleisch. Aber ja auch das menschliche Fleisch ist der Körper. Und das hat was miteinander zu tun. Das Leben im Fleisch, wenn ich im Diesseits verhaftet bin, wenn ich nur darauf beschränkt bin, irgendwie dieses armselige Leben am Leben zu erhalten, dann ist das ein Leben im Fleisch. Wenn ich nicht als Kind Gottes lebe, getrieben vom Heiligen Geist, unter der Perspektive, dass Gott mir ewiges Leben gegeben hat, dass ich ein Himmelsbürger bin. Wenn ich so sehr im Diesseits verhaftet bin, ja, dann werde ich getrieben, auch von den Trieben des Körpers, den Mechanismen des Körpers. Ich bin völlig dem unterworfen und wir sind viel mehr dem unterworfen, als wir denken. Diese Schwachheit, die schreit nach einem Erlöser. Wie Paulus das so schön in Römer 7 auf den Punkt gebracht hat. Ich merke, dass ich schwach bin. Ich merke es an meinem Körper. Ich merke es aber auch an meiner Seele, wie meine Seele hin und her geworfen ist, wie sie verführbar ist, wie ich immer wieder falle, wie ich eigentlich das Beste will, aber doch tue ich das Böse. Ich bin verkauft, ich bin unter der Herrschaft der Sünde. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das ist Schwachheit. Und dieses Fleisch, dieser Mensch unter der Herrschaft der Sünde ist des Todes, ist todverfallen, geht dem Tod entgegen. Und das ist das, was ich glaube, was ich zutiefst glaube, was an den Punkt muss jeder Mensch kommen. Und das ist unabhängig, wie tief du gefallen bist, wie tief du in Sünde verstrickt bist, äußerlich. Aber in unserem Herzen sind wir aufs Tiefste in der Sünde verstrickt. Und ob du nun ein verlorener Sohn bist, der weit weggerannt ist und all die Gaben Gottes, die Gott dir gegeben hat, verschwenderisch kaputt gemacht hast, dein Leben kaputt gemacht hast, das, was Gott dir geschenkt hat, oder ob du immer brav zu Hause geblieben bist, ein braver Bürger, schön angepasst, ja vielleicht sogar aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde, immer schön die Lieder mitgesungen, immer schön mitgebetet, immer schön die Bibel gelesen. Aber wir sind des Todes. Und wenn wir nicht an diesen Punkt kommen, wo wir merken, dass wir ein elender Mensch sind, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich glaube, dass wir das Heil Gottes nicht erfahren werden, wenn wir nicht wirklich tief in unserem Herzen begreifen, dass wir einen Retter brauchen. Und das macht David zu einem Mann Gottes, dass er begriffen hat, ich brauche einen Retter. Und das ist Jesus' Name. Das ist Gott, der rettet. Unser Gott, der uns Retter, unser Retter. Und weil David das so tief erkannt hat, kann er dieses Lied singen von dem Gott, der alles sieht, der alles weiß. Und das ist die erste Strophe, hatten wir gesehen. Der allwissende Gott erkennt mich durch und durch. Er kennt alles, er kennt mein ganzes Leben, er weiß, was ich tue. Er weiß aber noch mehr, er weiß, was in meinem Herzen vor sich geht. Und manchmal kriege ich das hin, nach außen hin, den guten Schein zu wahren und das, was im Innern ist, nicht zum Vorschein kommen zu lassen. Jesus hat das auf den Punkt gebracht, als er die Pharisäer gegeißelt hat und gesagt hat, ihr seid wie getünchte Gräber. Außen seid ihr schön weiß, aber innen drin ist lauter Moder. Jesus will, dass es anders wird. Und es fängt damit an, dass ich die Farbe abspachtle und dass ich die Tür öffne und das aufgeräumt und sauber gemacht wird und dass von innen nach außen Erneuerung geschieht. Ja, ich brauche ein reines Herz. Und darum ringt David hier. In seiner Not schreit er zu Gott, aber er denkt über Gott nach und er erkennt, ich brauche Gottes Hilfe, dass mein Leben auf dem richtigen Weg läuft, dass ich auf den richtigen Weg komme und dass ich auf dem richtigen Weg bleibe. Er denkt nach über Gott und weiß, du kennst mich durch und durch, du weißt alles über mich. Und wir haben am Freitag nochmal drüber gesprochen als Männer und im Männerhauskreis und ja, ich weiß es nicht, wie geht es dir mit dem Gedanken, dass Gott alles von dir weiß, jeden einzelnen Gedanken. Wie geht es dir damit? Ist dir das klar? Und wenn es dir klar ist, wie geht es dir damit? Und die Antworten sind unterschiedlich. Und selbst bei David sehen wir in dem Psalm, dass das unterschiedliche Reaktionen auslöst. Auf der einen Seite merken wir in diesem Psalm, dass David dieses Gefühl der tiefen Geborgenheit hat. Gott kennt alles. Wisst ihr, und wenn keiner sich um mich kümmert und keiner meine Not im Herzen sieht und ich einfach nicht die Kraft habe und auch nicht den Mut habe, Menschen von dieser Not zu sagen, keiner sieht mich, alle übersehen mich. Na, wie bei diesem schönen Doktorwitz. Herr Doktor, Herr Doktor, alle übersehen mich. Der Nächste bitte. Aber Gott übersieht dich nicht, er kennt alles. Er kennt dein Herz. Und das ist so tröstlich, oder? So wunderbar. Er weiß um alles. Er kennt meine Not. Und er weiß das nicht nur, weil er irgendwie meine Gedanken lesen kann, Geschwister, sondern hier steht ein schöner Satz in Vers 3, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Und das finde ich auch so wunderbar. Gott ist nicht irgendwo weit oben, sondern er ist Mensch geworden und er kennt deinen Weg, dadurch, dass er ihn selbst gegangen ist. Er ist selbst Mensch gewesen. Und für uns, die wir nach Jesus leben, heißt es, er ist schon längst da gewesen, wo du gerade bist. Er kennt das alles. Die Enttäuschung, die Entmutigung, die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist, der Schmerz, die Krankheit, die körperliche Schwäche, er kennt das alles. Obwohl er ohne Sünde war, hat er den Leib der Sünde angetan. Er hat diesen todverfallenen Leib getragen, obwohl er ohne Sünde war. Und er ist auch ohne Sünde geblieben. Und das, Geschwister, da fängt es an, mir dann wieder Sorge zu machen. Weil ich weiß, Gott kennt mich durch und durch. Er sieht mich, er kennt meinen Weg und er ist ohne Sünde geblieben, aber ich bin es nicht. Und da wird es schwierig, er kennt meine sündigen Gedanken. Er kennt meine Schwäche auch da, wo ich nachgebe der Versuchung. Er weiß das alles und dann will ich lieber manchmal weglaufen. So wie David es hier sagt, wenn ich von dir weglaufen will, Gott. Und dann kommt er aber zu dem Schluss in der zweiten Strophe, das hat keinen Zweck. Ich entkomme dir nicht. Es gibt kein Entrinnen, du bist doch überall. Und wir wundern uns, es gibt mehr Menschen auf dieser Welt, als man denkt, die vor Gott weglaufen. Wir würden das vielleicht im ersten Moment nicht sagen, aber wenn man tiefer schaut, ist die ganze sündige Menschheit dabei, vor Gott wegzulaufen und erkennt nicht, begreift nicht, dass es völlig sinnlos ist. Ein völlig sinnloses Unterfangen. Vor Gott können wir nicht weglaufen, können uns nicht verstecken. Er kennt unsere Schwachheit und er kennt auch die Versuchung, aber er ist stark geblieben da drin. Aber wir bleiben nicht stark darin. Jetzt geht es weiter in der dritten Strophe in Vers 13. David denkt weiter nach. Er kommt von dem Gedanken, dieses sich verstecken in der Finsternis, in der finsteren Höhle der Depression, kommt er auf den Gedanken, Gott kann in die finsterste Finsternis hineinschauen. Er kann auch, und das war für die damalige Zeit natürlich was völlig Unglaubliches, Unmögliches, wir heute mit unseren Röntgen oder mit unseren Ultraschallgeräten, ne, wir gucken natürlich rein in den Mutterleib, ne, und können die, ne, mittlerweile mit irgendwelchen tollen technischen Hilfsmitteln kannst du wunderbares Babykino machen, ne, wenn du dann zum Ultraschall gehst. Und dennoch, es ist ein Stück verborgen. Es ist nur ein Sichtbarmachen von etwas, was aber verborgen ist. Und das war den Menschen damals, war es total verborgen. Was passiert da drin eigentlich? Was geht da ab? Dieser Bauch wird immer dicker und dicker. Irgendwann merkt man, dass da irgendwas, ne, drin ist. Aber die Leute wussten auch mehr, als wir uns vorstellen können. Ja, das dürfen wir auch nicht denken, dass sie völlig dumm waren. Und das sieht man aus diesen Zeilen, sieht man, einerseits ist es natürlich Inspiration Gottes, aber es ist andererseits auch durchaus Wissen der Menschen, die schon darum wussten, die ihre Wege hatten, sich Wissen anzueignen. Und er spricht von diesen dunklen Tagen, an die kein Mensch sich erinnern kann, aber in denen wir alle gelebt haben. Durch diesen Prozess sind wir alle gegangen. Und das ist so völlig über mein Verständnis, über mein Verstehen hinweg. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. David macht sich Gedanken über diesen Entstehungsprozess, wie er entstanden ist. Und Peter hat es vor ein paar Sonntagen, glaube ich, gesagt, er hat Psalm 100 zitiert und gesagt, und da wird es auf so einen kurzen, knappen Nenner gebracht, dass wir Gott preisen sollen. Und dann steht da, erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Vers 3 ist das vom Psalm 100. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wie oft? Nein, anders muss ich sagen. Eigentlich immer tue ich so, lebe ich so, gehe ich davon aus, dass ich mich selbst gemacht habe. Weil ich so tue, als ob ich mir selbst gehöre. Aber derjenige, der etwas erbaut, dem gehört es auch. Ja, wenn du ein Kunstwerk herstellst, ein Bild malst, okay, dann ist das dein Bild. Du machst deine Unterschrift drunter, deine Signatur, das ist dein Bild. Und du kannst es verkaufen, du kannst es aber auch dir selbst an die Wand hängen, du kannst es verschenken, aber es ist dein Bild. Und es bleibt in gewisser Weise auch immer dein Bild, denn deine Signatur steht drunter. Aber wir gehen davon aus, dass wir uns selbst gehören. Wir glauben, dass wir selbst entscheiden können, was wir mit unserem Leben machen und was der Sinn unseres Lebens ist. Das ist ja heute ein Modesport geworden. Na? Sein Lebensentwurf auszuführen, ja, sich einen Plan zu machen und den durchzuführen. Gott hat dich gemacht und das erkennst du an dem, wenn du darüber nachdenkst, wie bist du entstanden, was hast du dazu beigetragen, dass diese Organe, die so lebensnotwendig sind, dass die entstanden sind. Du hast es nicht gemacht. Gott hat es auf wunderbare Weise gemacht. Und selbst wenn wir heute im Wissen von Biologie so weit fortgeschritten sind und wissen, wie die Dinge funktionieren, so bleiben sie uns doch, ist es uns doch völlig schleierhaft, warum das so geschieht. Warum lebt das Leben? Warum tut es das? Warum teilen sich die Zellen? Warum werden aus sehr allgemeinen Lebenszellen plötzlich sehr spezifische Zellen? Wie bilden sie sich zu einem ganz komplizierten Organ aus, das dann mit den anderen Organen in Wechselwirkung steht und ganz super wunderbar funktioniert? Das ist doch unglaublich. Was habe ich dazu beigetragen? Was habe ich dabei gemacht? Nichts. Ich bin einfach nur ein Produkt. Du bist ein Produkt. Du bist nicht Subjekt, du bist Objekt. Du bist das, was Gott tut, wie in Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk. Du bist sein Kunstwerk. Fange ich an, darüber zu staunen? Lass uns doch da mitnehmen lassen von David, darüber nachzudenken. Mann, ich bin sein Werk. Er arbeitet, ich bin der Ton, er ist der Töpfer. Ich bin ein Kunstwerk, er gestaltet mich. Seine Signatur liegt auf meinem Leben. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann hast du das Siegel Gottes auf dir. Dann gehörst du ihm. Und das steht hier, wenn David sagt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin, dann ist der Ausdruck hier eigentlich in der Elberfelder zu schwach. Erstaunlich. Das Wort, was hier steht, ist furchtbar. Und das heißt nicht, dass das furchtbar ist wie im Deutschen, sondern das ist erzeugt Ehrfurcht in mir. Das ist etwas, was mich dazu bringt, Gott zu fürchten, wenn ich darüber nachdenke. Deswegen ist es gut, über die Schöpfung nachzudenken. Deswegen ist es gut, auch darüber nachzudenken, wie ich entstanden bin, wie Gott mich gemacht hat, weil mich das dazu bringt, Gott zu fürchten. Weil ich merke, Gott ist ein genialer Gestalter des Lebens. Er hat das Leben geschaffen. In seinen Händen liegt das Leben. Und es ist doch so zerbrechlich, dieses Leben, oder? Es ist ihm ja nicht selbstverständlich, dass alles ineinander wirkt. Und durch die Sünde ist es ja so gekommen, dass Gott eben den Menschen aus dem Garten Eden hinaus getrieben hat. Der Mensch lebt sein Leben ohne Gott. Und dadurch ist Krankheit und Not in unser Leben hineingekommen, ja, bis in die Entstehung von Kindern. So viel, was da passieren kann. Und alle, die Kinder haben, wissen das, wie man darum ringt, ne? Dass dass es den Kindern gut geht, dass sie gesund und heil auf die Welt kommen. Wie viele Frauen unter uns haben schon mal eine Fehlgeburt erlitten. Na? Das ist nicht selbstverständlich. Und David ist aber begeistert, darüber nachzudenken, wow, Gott hat mich gemacht und er hat mich bewahrt und er hat es gemacht, dass ich lebe, ja, dass ich bis zu einem erwachsenen Mann geworden bin. Bis hierhin hat Gott mich gebracht. Und das bringt ihn dazu, eben weiterzudenken. Er hat alle Tage schon vorher gesehen. Das ist so ein Gedanke, der ist so richtig crazy. Aber erstmal bleibt er dabei, bei diesem Gedanken, Gott hat das gesehen, Gott sieht, hat das gesehen, er hat mich gemacht und darüber preise ich ihn. Das ist eigentlich eine ganz logische Art und Weise, wie wir mit der Tatsache umgehen sollten, dass wir gemacht sind und dass wir nicht uns selbst gemacht haben. Dass wir den preisen, der uns gemacht hat. Der uns Leben gegeben hat. Und du sagst, mein Leben ist aber so scheiße, da gibt's nichts drüber zu preisen. Ich wäre lieber tot, wie Hiob sagt. Da sage ich dir, mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Ja, es gibt Dinge, die große, schwere Lasten in deinem Leben sind. Die auf deiner Seele liegen. Die auf deinem Leben liegen. Aber es gibt so viel Gnade in deinem Leben auch. Gott hat so viel Gnade geschenkt. So viel Besonderes, so viel wunderbare, großartige Dinge, die er in deinem Leben geschenkt hat. Und wir sind so behämmert, Geschwister, wir merken es erst, wenn uns etwas fehlt. Wenn irgendwelche Probleme auftreten. Wenn du irgendwelche gesundheitlichen Probleme kriegst, dann fängst du erst darüber nachzudenken, Mensch, und vorher war das alles gut. Und da habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich denke nur über meinen Körper nach, wenn er irgendwo wehtut. Ansonsten nehme ich das locker so hin. Na? Erst wenn ich eine schwere Krankheit hindurchgegangen bin, dann habe ich ein Verständnis dafür gewonnen. Mann, wie wenig selbstverständlich ist es, dass ich frei ein- und ausatmen kann. Oder dass mein Herz ganz regelmäßig schlägt. Na? Oder, was weiß ich, dass meine Nervenbahnen überall gut funktionieren. Dass mein Rückenmark schön in der Wirbelsäule drin ist und die Bandscheiben überall da sind, wo sie sein sollen. So, ne? Wie wunderbar ist das? Wie wunderbar hat Gott mich gemacht? Was für ein Segen. Aber ich sehe es nicht. Ich bin bekloppt. Und David, der Heilige Geist führt David hinein, das zu betrachten, einfach wie wunderbar das ist. All das, was Gott gemacht hat. Von Anfang an hat er uns wunderbar und gut gemacht. Schön gemacht. Und diese Dinge, die Lasten sind in deinem Leben, das sind nur Kleinigkeiten, Geschwister. Über die Gnade, die Gott dir von Anfang, vom ersten Augenblick deines Lebens bis heute hin geschenkt hat. So viel Gnade, so viel wunderbare Geschenke. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben, in den Tiefen der Erde. Dieser komische Ausdruck, ich weiß es nicht genau, es mag sein, dass David das so als bildhaften Ausdruck gebrauchen will. So wie ein Samenkorn tief in der Erde anfängt zu keimen und dann Wurzeln zu schlagen und aus der Erde herauszukommen. So wurde er gewoben in dem Bauch seiner Mutter. Aber im Dunkeln. Meine Urform sahen deine Augen, dieses Wort Urform auch hier. Das ist so ein kleiner, ja, manche Leute sagen herablassen, das ist so ein Zellklumpen irgendwie. Ne? Zellklumpen. Ja, wenn du nur auf die Materie schaust, dann ist das tatsächlich nur so ein paar Zellen irgendwie so, ne? Aber das Leben, was da drin ist und diese geniale Schöpferkraft, die da drin ist, die in der DNA gespeichert ist und die dann durch das Wirken Gottes sich entfaltet auf diese wunderbare Art und Weise. Herrlich. Und dann kommt es, und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Da muss ich mich fragen, Mann, Gott kennt schon alles. Er weiß schon im Voraus alles. Sein Vorauswissen über unser Leben. Er wusste, was in deinem Leben passiert. Wenn ich darüber nachdenke, dann wundere ich mich. Warum hat Gott mich denn dann gemacht, wenn er all das wusste? Noch viel mehr, warum ist Jesus auf diese Erde gekommen und für mich gestorben, wenn er wusste, was ich alles tun würde? Nicht nur das, was ich tun würde, bevor ich mich bekehrt habe, sondern all das, was ich danach tun würde. Er wusste das alles und er hat sich dennoch darauf eingelassen. Er wollte, dass ich lebe. Und er hat einen guten Plan mit meinem Leben. Aber er hält das auch alles aus, was ich nicht hinkriege. Was für eine Geduld, was für eine Gnade. Er nimmt sich die Zeit und gibt mir diese Zeit, die es braucht, mich zum Ziel zu führen, dass ich sein Werk bin, bis ich fertig bin. Was er gestaltet. Denn damit, dass ich im Bauch meiner Mutter gestaltet wurde und dann geboren wurde, damit ist es ja noch nicht fertig, oder? Na, gerade bei den Menschen ist es so, dass die kleinen Babys, die auf die Welt kommen, die müssen noch so viel lernen, die sind noch so unselbstständig. Ne? Bei den Tieren ist es oft so, ne? Die werden geboren und dann laufen die gleich durch die Gegend. Ne? Und dann, na, das dauert beim Menschen schon ganz schön lange. Die sind schon ganz schön träge und müssen erstmal irgendwie in Gang kommen. Irgendwie alles muss erstmal sich koordinieren, alle Dinge. Die zappeln noch so irgendwie so unkoordiniert rum, so am Anfang. Ne? Bis dann irgendwann endlich so dieser koordinierte, so dieser koordinierte Griff kommt, so, ne? Bis dahin, dass man weiß, okay, das sollte man vielleicht nicht machen. Das dauert auch noch lange. Ne? So eine lange Zeit des Lernens und Lernens. Und du bist immer noch nicht fertig. Das weißt du, ne? Ich weiß das auch. Gott hat noch ein Stück Weg vor uns, wo er uns formen will, weiter formen will. Aber er kennt alle diese Tage. Und ist das nicht auch tröstlich, dass wir wissen, all das, was noch kommt, die ganzen Tage, die noch auf uns zukommen, Gott kennt das schon alles. Er kannte alles, wodurch wir schon durchgegangen sind und hat uns geliebt und hat an uns festgehalten und hat den Bund mit uns geschlossen. Und er weiß, was alles noch kommen wird. Und egal, was kommen mag, der Bund mit dir, den er gemacht hat am Kreuz von Golgatha durch seinen Tod, der steht. Und er sagt, ich lasse dich nicht fallen. Und das, was ich angefangen habe, werde ich vollenden. Wovor hast du Angst? In der Zukunft. Der Gott, der dich liebt, der dich geschaffen hat, der an dir arbeitet, der Gott, der dich erlöst hat, der an deiner Seite ist, der tagtäglich da ist, der in dir lebt. Wenn du aus dem Geist geboren und ein Kind Gottes bist, dann lebt sein Geist in dir. Dieser Gott, der kennt ganz genau, was alles noch in deinem Leben kommt. Und er ist an deiner Seite. Und er hat gesagt, ich führe dich auch durch das dunkle Tal. Das ist auch so ein Psalm, den David bekommen hat. Ne? Wenn ich durch das dunkle Tal gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. kennt alles. Ich kann ihm vertrauen, Geschwister. Alle Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wie großartig ist es, dass er mich liebt, dass er mich dennoch liebt, dass er mir treu ist. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Und wisst ihr, wenn man anfängt, da noch tiefer drüber nachzudenken, ne, über dieses Vorauswissen Gottes, ne, dann irgendwann dreht sich einem irgendwie, ne, dreht das sich an. Wie ist das denn? Habe ich denn dann, wenn alles schon festgelegt, dann ist ja anscheinend schon alles festgelegt, wenn Gott schon alles weiß. Wenn aber schon Gott alles weiß und dann anscheinend schon alles festgelegt ist, wie kann es dann sein, dass ich noch Freiheit habe zu entscheiden? Ist dann nicht alles prädestiniert? Ist das nicht alles vorausbestimmt? Und das ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, da muss ich die Waffen strecken. Das kann ich nicht. Als Mensch kann ich das nicht in Einklang bringen. In Gott ist es aber vereint. Auf der einen Seite das Vorauswissen über alles, was geschieht, auch sein Wirken an uns, seinen Geschöpfen, dass er uns macht und dass er an uns wirkt und er das zu Ende führt, was er mit uns angefangen hat. Und auf der anderen Seite aber auch die Freiheit, sich diesem Gott gegenüber zu, wie ich mich diesem Gott, meinem Schöpfer gegenüber verhalte und dass ich tatsächlich in der Lage bin, Nein zu sagen, mich hart zu machen, mich zu sperren gegen diesen wunderbaren Schöpfergott, der mich geschaffen, der mich erlöst hat und der mich zu einem wunderbaren Wesen gestalten will, einem ewigen Wesen. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott? Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache, und das spricht davon, dass David darüber eingeschlafen ist. Es ist aber auch dieses, wisst ihr, wenn man eben in dieses Philosophieren hineinkommt, dass man irgendwann, wie gesagt, sich so dreht, ne? Und das ist nicht nur im Leben eines einzelnen Menschen, sondern es ist auch im Leben der Menschheit so. Wenn sie anfängt zu philosophieren und über diese Dinge nachzudenken, dann kommst du in deinen Kreisen hinein. Und das kannst du, ne, wenn du dich mit Philosophie befasst oder Theologie, ne, da siehst du dieses Kreisen der Menschen um diese Probleme. Und immer wieder wird es hin und her gewälzt. Und dann gibt es die extremsten Meinungen und Vorstellungen, wie das jetzt, und dann werden Systeme aufgestellt. Dann wieder nüchtern zu werden, dann wieder zu erwachen, ist eigentlich so wichtig. Aufzuwachen und zu erkennen, okay, ich komme damit nicht zum Ziel, es ist zu hoch für mich. Ich bin nur das Geschöpf. Ich bin nur ein Mensch. Und dann zu erleben, Gott ist immer noch da. Er liebt mich immer noch. Er ist immer noch bei mir. Er lässt mich nicht los. Ich erwache und bin noch bei dir. Und das spricht auch von der Auferstehung, Geschwister. Das spricht auch von unserem Tod, unser lebenslanges Forschen und Suchen und Kreisen um Gott, bis ich am Ende einschlafe und dann erwache und immer noch bei Gott bin. Er lässt mich niemals los. Jetzt kommt ein extremer Bruch hier in diesem Psalm. Und viele lassen diese Verse jetzt gerne weg. Weil das irgendwie so diese Stimmung dieses Psalms zu stören scheint. Aber das stimmt nicht, wenn wir den Gesamtzusammenhang dieses Psalms, in welchem Zusammenhang er steht mit den anderen Psalmen, dann ist die Verfolgung, der Druck, unter dem David steht, das gehört hier in diesen Gesamtzusammenhang der Psalmen hinein. Und auch dieses Nachdenken über sich selbst ist eben nicht losgelöst davon, dass wir in einer Welt leben, wo wir es mit echt großen Ungerechtigkeiten zu tun haben. Nicht nur weltweit, sondern auch auf unsere eigene Person bezogen. Wir sind durch Leiden gegangen, wir gehen durch Leiden. Wir werden ungerecht behandelt. Es gibt Menschen, die andere niederdrücken und uns auch bedrücken und bedrängen. Und die natürliche Reaktion ist, oh, da muss doch was getan werden. Und David ist in dem Sinne auch ein Mann Gottes, dass er in diesem Zorn, den er hat, mit diesem Zorn immer wieder zu Gott kommt. Was machst du mit deinem Zorn? Was machst du mit deinem Ärger, mit deinem Frust über deine Mitmenschen, die auf deinen Füßen rumtrampeln, die auf deinem Herzen rumtrampeln, die dich bedrängen und bedrücken? Was machst du damit? David geht damit zu Gott und das ist so wichtig. Mögest du, Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen, weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen. Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Interessant ist aber hier in diesem Psalm nicht so sehr, dass im Vordergrund steht, dass David persönlich jetzt hier bedrängt wurde. Es geht ihm auch nicht um die Ungerechtigkeit, die ihm unter der Sonne geschieht, zwischen den Menschen, sondern es geht ihm eher darum, dass er sieht, wie die Menschen sich in ihrer Gottlosigkeit Gott gegenüber verhalten. Das, was ihn umtreibt, ist, dass Menschen Gott hassen. Und wir in aufgeklärten Deutschland sagen dann, naja, der eine so, der andere so. Muss man auch ein bisschen tolerant sein, wenn einer mit Gott nichts anfangen kann. So, ne? Und das Wort hassen hat einen weiten Spielraum. Es ist das Negativwort, das Gegenwort für das Wort lieben. Und auch das Wort lieben hat einen sehr weiten Bedeutungsspielraum. Na, man kann irgendwie ein gutes Essen schätzen, lieben. Ja. Im Deutschen verwenden wir da unterschiedliche Begriffe für, aber im Hebräischen werden diese Worte tatsächlich sehr vielfältig gebraucht, lieben und hassen. Das heißt, nicht, wenn hier von denen die Rede ist, die Gott hassen, heißt das nicht, dass das so absolute Gotteshasser sind so. Ne? Und das sind auch diejenigen, die sagen, ist ja schön und gut, was du so von Gott denkst und über Gott, dass du an Gott glaubst und so weiter, aber Gott gibt es gar nicht. Oder Gott ist mir egal. Kann sein, dass es Gott gibt oder nicht. Hier die Agnostiker, ne? Kann sein, dass es Gott gibt. Ja, natürlich. Und die fühlen sich dann so besonders schlau, ne, weil sie sagen, naja, wir sind ja nicht so blöd wie die Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Nee, die sagen, ja, es könnte schon auch einen Gott geben. Warum nicht? Also, warum sollte ich mir anmaßen, darüber irgendwie was auszusagen? Aber die Realität ist, dass die allermeisten Agnostiker praktische Atheisten sind. Das heißt, die Möglichkeit, dass die Gotteserkenntnis etwas ist, was zu hoch für mich ist, führt sie nicht dazu, Gott zu suchen und vielleicht lieber so zu leben, als ob es Gott gäbe, als andersrum. Und ich weiß, einer unserer Brüder, der hier jetzt, glaube ich, heute Morgen nicht hier ist, der hat mir mal erzählt, der ist so zum Glauben gekommen. Er war Atheist und irgendwann ist er irgendwie auf den Trichter gekommen und hat gesagt, vielleicht tue ich einfach mal so, als ob es Gott gäbe. So. Und plötzlich ist Gott in sein Leben reingekommen und hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Das wäre eigentlich die richtige Konsequenz eines Agnostikers. Wenn du dir nicht sicher bist, na, wenn du meinst, wir Menschen können das nicht erkennen, ob es Gott gibt oder nicht, dann lebe doch lieber so, als ob es Gott gäbe. Weil wenn du am Ende dann vor deinem Richter stehst, dann wird es zu spät sein. Das ist die berühmte Wette von Pascal. Ja, der Naturwissenschaftler und Philosoph Blaise Pascal, ganz genialer Mann, ja, unheimlich vielfältig begabt und gebildet, aber ein Mann, der Jesus geliebt hat und der seine Erkenntnisse und seine super coolen Intelligenzfähigkeiten eingesetzt hat, so gehört es Ehre. Und er hat dann mal so eine Wette aufgestellt und gesagt, na, wenn du was macht mehr Sinn, ne? Ob du, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder es gibt Gott oder es gibt Gott nicht. So, ne? Wenn du jetzt, und es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie du lebst. Entweder du folgst Gott nach, ne? Du lebst so, ne? Dass es Gott gibt und bereitest dich vor, lebst dein Leben so, dass du Gott begegnen kannst, oder du lebst so, als ob es Gott nicht gibt. Die zwei Möglichkeiten hast du. Und wenn du lebst, als ob es Gott nicht gibt und es gibt Gott nicht, okay, dann ist in Ordnung. Wenn du lebst, na, im Glauben an Gott und es gibt Gott, dann hast du ewige Herrlichkeit gewonnen. Wenn du gottlos lebst und hast am Ende nichts, dann hast du für dieses Leben vielleicht gut gelebt, in deinen Augen oder nicht, je nachdem. Aber dann ist Feierabend. Wenn du nun glaubst, dass es Gott gibt und du lebst im Glauben an Gott und es gibt ihn nicht, was hast du dann verloren groß? Und wenn du gottlos lebst und es gibt am Ende einen Gott, dann hast du die Ewigkeit dir verscherzt. Landest in der ewigen Verdammnis. Wenn du all diese Chancen nimmst, was ist dann wohl die beste Möglichkeit zu leben? Ist es sinnvoller zu leben, als ob es Gott nicht gibt? Oder ist es sinnvoller zu leben, sich darauf einzulassen, dass es Gott vielleicht doch geben könnte? Wenn du gottlos lebst, hast du im schlimmsten Fall ewige Verdammnis. Aber im besten Fall nichts. Wenn du lebst, als ob es Gott gibt, wenn du dich auf ihn einlässt, dann hast du am Ende im schlimmsten Fall nichts, aber im besten Fall die Ewigkeit gewonnen. Also, ne? Wie willst du leben? Das zum Thema Agnostiker. Ja, und ihr begegnet bestimmt immer wieder Leuten, ne? Die so denken, ne? Die sagen, naja, das kann man nicht so genau wissen, deswegen würde ich mich da jetzt nicht festlegen. Na? Aber leben letztendlich so, als ob es Gott nicht gibt. Letztendlich ist ihnen Gott egal. Und auch diese Menschen sind Menschen, die Gott nicht das entgegenbringen, was ihm gebührt. Was sagt Gott? Was fordert er von dem Menschen? Was ist das, was er sucht? Er möchte, dass seine Liebe, die er in die Menschen hineinlegt, all das Gute, all die Gnade, dass sie ein Echo findet. Dass wir funktionieren, wie wir geschaffen worden sind. Nämlich, dass wir das widerspiegeln. Das ist so, als wenn du in die Berge gehst und du rufst hinein und es kommt kein Echo wieder. Dann denkst du, hä, was ist denn hier kaputt? Irgendwas funktioniert hier nicht. Na? Und so sollte unser Leben sein. Gott ruft mit seiner Liebe in unser Herz hinein. Und das Natürlichste, das, wie Gott uns geschaffen ist, dass unser Leben ein Echo auf seine Liebe gibt. Nämlich, dass wir lieben. Dass wir ihn lieben. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Wenn das aber nicht geschieht, dann sind wir diejenigen, die Gott hassen. Entweder oder. Und David sagt, sollte ich die nicht hassen, die dich hassen? Und wir wissen, Jesus hat uns gelehrt, du sollst deine Feinde nicht hassen. Du sollst deine Feinde lieben. Auch diejenigen sollen geliebt werden. Und wenn Jesus tatsächlich auch in der Offenbarung zu den Ephesern spricht und sagt, eins habe ich aber, dass ihr die Werke der Nikolaiten hasst, die ich auch hasse. spricht er interessanterweise von den Werken. Ja, wie wir so schön sagen, dass Gott unterscheidet. Er hasst die Sünde und liebt den Sünder. Wir waren doch seine Feinde. Wir waren doch diejenigen, die ihn gehasst haben. Und er hat uns geliebt und hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Und dennoch, das Neue Testament sagt uns, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und es gibt jemanden, der Gott hasst, der hinter denen steht, die Gott auch hassen. Und sie sind verführt, sie sind verfinstert. Und Gott lehrt uns, dass wir kämpfen sollen gegen die Macht, die dahinter steht. Und sie ist tatsächlich eine Macht, die zu hassen ist, die nicht zu lieben ist, in dem Sinne zu verstehen. Wir wollen dem Teufel keinen Raum geben und wir sollen es auch nicht. Gebt dem Teufel keinen Raum unter euch. Und so ist dieser Hass so eine doppelte Verneinung. Also ich liebe, ich soll Gott lieben von ganzem Herzen, aber, und das soll nicht die Hauptsache sein, aber es gehört auch dazu, zu unserer Liebe zu Gott, dass wir das hassen, was nicht zu Gott gehört. Das, was unrein ist. Das, was böse ist. Dass wir die Sünde hassen, Geschwister, das gehört dazu, dass wir uns nicht dafür öffnen. Dass wir das nicht entschuldigen. Wisst ihr, die Sünde kommt ja nicht daher mit einer bösen Fratze. Sondern der Teufel ist verkleidet sich als Engel des Lichtes. Er verkauft uns was Schönes. Versucht uns was Schönes zu verkaufen. Aber wir sollen, und das steht, lass uns was mal aufschlagen, in Judas Brief, das ist kurz vor der Offenbarung, ganz am Ende. Und wenn ihr den Judasbrief lest, dann werdet ihr einiges über Menschen lesen, die hier ein heftiges Urteil empfangen. Und es geht vor allen Dingen um Menschen, die Irrlehre und das Volk bringen. Und sie werden mit einem heftigen Gericht bedroht hier. Wir lesen ab Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Das ist die eine Seite des Kampfes in der Welt, in der wir stehen, in der Bedrängnis von falschen Lehren, von Menschen, die uns irgendwie sagen wollen, ihr seid bekloppt, ihr Gläubigen. Erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Nicht einfach nur daher labern, sondern durch den Heiligen Geist beten, sich leiten lassen im Gebet vom Heiligen Geist. Ein lebendiges Gebetsleben, nicht ein Runterlabern von irgendwelchen Floskeln. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Ja, immer wieder sich der Liebe Gottes aussetzen und die Liebe Gottes ausgießen lassen in die Herzen hinein. Das Abendmahl feiern als Erinnerung daran, dass Jesus treu ist und uns, dass er wiederkommt. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Und das bedeutet, dass wir uns Menschen erbarmen sollen, dass wir hinausgehen sollen und Menschen mit der Liebe Gottes erreichen sollen. Ja, auch die Feinde Gottes sollen erreicht werden. Selbst ein Feind Gottes der gedacht hat, er wäre ein Freund Gottes, Paulus, er wurde von der Liebe Gottes bezwungen. Aber hier steht, lasst euch nicht davon anstecken. Die Sünde ist wie Aussatz. Und wenn du nicht gefestigt bist in der Reinigung, in der Kraft Gottes, im Heiligen Geist, dann wirst du davon angesteckt. Deswegen, du brauchst einen gesunden Hass gegenüber der Sünde, der Unreinheit, ja, einen gewissen Ekel davor. Und besonders bei den Dingen, die dir schön erscheinen, wo der schöne Schein dich trügt. Du weißt ganz genau, was dahinter ist. Und deswegen fängst du schon an, auch dieses schöne Gesicht der Sünde zu hassen. Und so weit ist David gekommen in seinem Wandel. Er wusste, wie die Sünde ein schönes Gesicht macht. Wie es ihn aber in den Untergang und seine Familie in den Untergang gerissen hat. In die Zerstörung. Und deswegen hat er einen tiefen Hass entwickelt gegenüber der Sünde. Gegen den wahren Feind Gottes. Und dann in Vers 23 und 24, und das ist so wichtig, in diesem Streben nach Heiligung und nach Heiligkeit, in dieser Sehnsucht danach, dass Gott Raum gewinnt in allen Herzen und auf dieser ganzen Erde, ist es so wichtig, immer wieder an diesen Punkt zurückzukommen, sich nicht selbst zu überheben. Nicht zu meinen, ich bin der Heilige. Ich und Gott, wir, ne, wir sind's. Ich zuerst und Gott auch dabei. Nein, erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Und es scheint irgendwie sich zu widersprechen, denn am Anfang sagt er doch, du hast mich erforscht. Es ist doch, du hast mich erkannt. Es ist doch schon geschehen. Er sieht doch sowieso alles. Warum soll ich dann noch beten, erforsche mein Herz? Du kennst es doch. Das ist aber diese Erlaubnis, nach der Gott sucht und fragt. Gott sucht deine Erlaubnis. Du musst ihm ganz bewusst dein Herz öffnen. Er sieht sowieso alles. Aber er will deine Erlaubnis haben. Dass er dein Herz erforschen kann, erkennen kann. Dass er an dir arbeiten und wirken kann. Er möchte, dass du dich ihm hingibst und dich ihm zur Verfügung stellst und dich gestalten lässt. Dass du dir was sagen lässt. In diesem Zusammenhang ist es tatsächlich auch, geht es darum, dass ich mir was sagen lasse von Gott. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Er ist ganz aktiv darin. Bin ich darin aktiv, die Zurechtweisung Gottes zu suchen? Ist mir eher unangenehm. Und dann wird es schwierig, wenn dann ein Bruder dann auf mich zukommt und mich zurechtweist. Ja. Wenn ich selbst nicht in dem Modus bin, offen zu sein für Veränderung, offen für Zurechtweisung Gottes. Was will denn dieser Bruder noch? Was denkt er, wer er ist? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und dieses Wort Weg der Mühsal kann auch übersetzt werden, ein Weg des Abgottes, ein abgöttischer Weg. Ein Weg, der mich von Gott wegführt. Und der dann unweigerlich auch unheimliche Mühsal mit sich bringt. Denn wir haben es gestern gehabt beim Einzug, wir haben IKEA-Möbel aufgebaut da. Ne? Und wer schon mal IKEA-Möbel aufgebaut hat, der weiß, was Sache ist. Ne? Schön Comic lesen, da muss man Comic lesen können. Für, ne? Und erstmal muss man überhaupt, ne? Ich habe mich als Arbeitskollegen aufgebaut, der ist Tischler. Ne? Und ein Tischler, der so ein IKEA-Möbel, ne, und diese Anleitung, ne, man weiß ja, wie es geht, ne, und los ran. Und dann, naja, dann entstehen die Fehler, ne, oh nein, dann müssen wir wirklich daran, okay, müssen wir wirklich das. Und dann gehst du schön Schritt für Schritt vor und dann machst du da was und dann sagt er, ey, warum müssen wir das denn jetzt machen? Und wieso müssen wir das jetzt machen? Ja, steht hier. Also, das verstehe ich nicht. Und ich sage dann, weißt du, man darf da nicht so rangehen, so als Fachmann irgendwie. Man muss einfach nur machen. Die wollen nicht verstanden werden, die wollen einfach nur, dass man das so macht. Und dann, genau, im kindlichen Glauben, einfach nur machen. So, das andere ist aber, wenn du einen Schritt ausgelassen hast, und das haben wir. Wir haben einen Schritt ausgelassen am Anfang. Das war so ein wichtiger Hinweis. Man kann den Schrank so rum, also das ist so ein Schwenkschrank, ne? Man kann den so rum aufbauen, dass es nach da schwenkt oder dass es nach da schwenkt. Also das ist, ne, so oder so. Und irgendwann haben wir gemerkt, nee, das ist nicht richtig rum. Und dann haben wir gesehen, okay, da war irgendwie so ein Hinweis, dann müsste man so und so viele Seiten weiterspringen und da dann anfangen. Ah, scheiße. Was musst du machen? Du musst das Ganze wieder zurückbauen. Und das ist Mühsal, oder? Und wenn wir die falsche Abzweigung irgendwann genommen haben, Geschwister, dann ist es mühselig, wieder zurückzugehen, zurückzukehren. Das ist ein Weg der Mühsal. Ich bin auf diesem Weg der Mühsal. Und ich merke es nicht. Ich denke, das läuft ja alles gut. Ey, wir kommen gut voran. Mensch, das Ding steht jetzt schon. Scheiße. Falsch. Es ging so gut. Und so ist es auf dem Weg. Du bist irgendwann, hast du die falsche Abzweigung genommen und gehst und es läuft gut. Es läuft alles wunderbar. Aber du bist auf der falschen Abzweigung. Und du läufst den Weg, der dir viel Mühsal bringen wird. Und wenn du nicht früh genug, und das ist es, immer wieder auf dem Weg innezuhalten und zu sagen, Herr, wo stehe ich, wo gehe ich? Bin ich auf dem falschen, habe ich die falsche Abzweigung genommen? Oder gehe ich noch richtig? Ich bin mir zwar selbst nichts bewusst, das sagt Paulus in 1. Korinther 4. Ich bin mir zwar selbst nichts bewusst, aber das rechtfertigt mich noch nicht. Das heißt noch nicht, dass das alles richtig ist. Gott, du weißt es. Und das ist das, was David hier bekennt vor Gott. Ich bin dumm, ich kann es nicht durchschauen. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Gott, du musst es mir zeigen. Und Geschwister, lasst uns das oft genug machen. Mach das oft genug in deinem Leben, dass du dich hinsetzt vor Gott und betest, Herr, zeig mir, wenn ich auf dem falschen Weg bin und führe mich bitte wieder zurück. Denn ich weiß nicht, was in mir ist. Ich kenne meine Beweggründe nicht, ich kenne meine Tage nicht, ich habe so viel vergessen. Aber du siehst ja alles, du durchschaust alles. Herr, ich möchte auf deinem Weg gehen, denn ich liebe dich und ich will ans Ziel gelangen. Ich will, dass mein Leben dich reflektiert, dich verherrlicht. Dafür bin ich geschaffen und das will ich tun. Vater, wir danken dir dafür, dass du alles weißt, dass du alles kennst. Und du kennst unser Herz so genau. Herr, vergib uns, wenn wir auf einem Weg sind, wo wir dich hassen, ohne dass wir das so krass ausdrücken würden. Wo wir aber dich einen guten Mann sein lassen und einfach so unserem Weg gehen. Herr, und wir bringen uns selbst und anderen so viel Mühsal, so viel Verderben. Herr, wir wollen mit David lernen, darum zu ringen, dass du uns durchforscht und erkennst, dass du an uns arbeitest, dass du uns auch Einsicht gibst, Erkenntnis über uns selbst, Sündenerkenntnis, dass wir umkehren, dass wir nicht lange in der Sünde leben, dass wir nicht lange auf dem falschen Weg wandern, sondern dass wir frühzeitig umkehren, Herr. Lehre uns dieses Gebet zu beten, regelmäßig. Herr, hilf du uns, dass wir da dranbleiben, denn es ist so wichtig für dich. Herr, lehre uns auch, so zu denken wie David, zu bekennen und darüber nachzudenken, dass du uns gemacht hast, dass wir dein, ja, alles, was wir sind, ist von dir gewirkt, Herr. Wir sind Gegenstand deines Wirkens, dass es uns zur Ehrfurcht bringt und zu Lobpreis und Anbetung immer wieder, Herr.